Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Große Star-Kino bieten wir Ihnen heute. Fanny Ardant ist zu sehen in dem Film Im Herzen jung. Die Geschichte einer reiferen Dame, die sich in einen sehr viel jüngeren Mann verliebt und er natürlich auch in sie. Diesen Film werden wir Ihnen vorstellen. Außerdem gehen wir nach Venedig und sehen uns Venedig so an, wie man die Stadt im Kino wirklich nur sehr selten sieht. Welcome Venice. Dann haben wir die große Freude, mit Felix Kramer zu reden. Einer der interessantesten Schauspieler seiner Generation. 50 Jahre alt geworden. In so unterschiedlichen Produktionen war er zu sehen. Und immer sieht er auch ganz anders aus und wirkt ganz anders. Jetzt ist er zu sehen in dem Film Black Box, der in der nächsten Woche anläuft. In der zweiten Stunde dann also Felix Kramer hier im Gespräch. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Venedig ist ganz sicher neben Paris und New York die bekannteste Filmkulisse in der Filmgeschichte, ist ein Postkartenmotiv für Liebesgeschichten oder James-Bond-Abenteuer oder wie wir es erlebt haben in Mission Impossible 7. Das Kino ist immer wieder mit dieser Stadt beschäftigt, ganz besonders natürlich das italienische Kino und zeigt manchmal ganz andere Facetten. Das sehen wir auch in dem Film Welcome Venice von Andrea Serge, dem Regisseur, der hat diesen wunderbaren Film gemacht, Moleküle der Erinnerung. Das war also ein Film in der Corona-Zeit, ein Lockdown-Film, der letztlich ja ein Film-Essay war. Und jetzt meldet er sich wieder zurück mit einem Spielfilm, eben mit Welcome Venice. Und den hat sich ein anderer Venedig-Fan, ich bin ja auch einer, angesehen für uns, nämlich Patrick Wilinski, die ich erstmal herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Also nach diesem wirklich tollen Film, den ich auch noch empfehlen kann, den kann man sich ja noch anschauen, also Moleküle der Erinnerung. Venedig, wie es niemand kennt, das war der deutsche Untertitel dafür. Jetzt also eine Geschichte von Brüdern, das ist also richtig ein Film mit Schauspielern, aber wieder mit einer ganz besonderen Sicht. Und diese Brüder kommen aus einer Familie von Fischern. Die fischen aber jetzt nicht Fische, sondern die fangen Krabben, Krebse. Ich weiß gar nicht, ob man da sagt, fischen auch. Jedenfalls fangen sie die im Meer, davon leben sie.
Ja, das stimmt. Diese Krebse sind übrigens auch sehr bekannte Delikatessen. Diese Mockekrebse, die findet man auch nur vor La Giudecca und Burano. Mhm. Und die fängt man immer dann, wenn die sich häuten, weil sie ihren Panzer verlieren. Und sie schmecken auch ziemlich gut, sind auch teuer. Aber das ist auch wichtig für diese Filmgeschichte, weil der Panzer ist ja quasi so eine emotionale Metapher, die diese Brüder tragen. Ihr Panzer ist nämlich ganz hart. Alvise, Toni und Piero, die leben da in Venedig. Nur Toni und Piero sind noch vom Beruf, was ihre Vorfahren waren, nämlich Fischer. Alvise, der investiert schon in den boomenden Tourismus in Venedig, verkauft und vermietet Ferienwohnungen. Und das ist zunächst kein Problem für diese Familie. Als aber Toni, einer der Brüder, vom Blitz getroffen wird und stirbt, entsteht dieser Bruderkonflikt, der diesen Film tragen wird, weil Alvise will das Haus der Familie auf Giudecca verkaufen und als Luxus-Apartment an Touristen verhökern, aber sein Bruder Piero schaltet auf stur, ne, und lässt seinen Bruder ziemlich auflaufen, was diesen emotionalen Bruderkrieg ja so weit führt, dass die Familie fast zerbricht.
Und man merkt eben auch, dieser Konflikt, der da beschrieben wird, das ist ein sehr gegenwärtiger, weil dieses Handwerk, das ja Pedro weiter betreiben will, also weiter diese Krabben da fangen oder diese Krebse, das ist ein traditionelles Handwerk der Familie, aber das stirbt eben aus.
Ja, das stimmt. Also das ist auch das besondere Emotionale, fand ich, an diesem Film, weil du merkst bei Piero, dass er eben stur ist aus einem gewissen Grund. Er fühlt sich verraten von seinem Bruder. Piero denkt immer noch an seinen Vater, an seinen Großvater, denkt also in großen Traditionen und leidet auch darunter, dass Venedig zu so einem großen Freilichtmuseum geworden ist, wo der Tourismus wichtiger ist als diese Lebensweise. Andererseits darf man ja nicht vergessen, dass der Film auch zeigt, dass dieses Leben als Fischer ja auch hart ist, ja, dass diese Körper auch irgendwie kaputt sind, weil sie da jeden Morgen raus ausfahren. Und ich fand ja interessant, dass Piero im Herzen so ein alter Linker ja auch ist. Ne? Auf den Booten erzählt er seiner Mannschaft immer den Film, den er am Abend im Fernsehen gesehen hat. Und das sind ja immer so Sandalenfilme wie Der Gladiator oder Spartacus, also Filme, die vom Widerstand der Entrechteten erzählen. Und in so einen Widerstand tritt er ja dann letztendlich gegen seinen eigenen Bruder.
Und was man auch ganz deutlich merkt, was da beschrieben wird, ist zwar ein Familienkonflikt, aber es ist ja auch der Konflikt für die Stadt Venedig. Also das normale Leben findet so gut wie gar nicht mehr statt. Es ist immer Teil einer touristischen Auswertung und Ausbeutung dieser Stadt. Auch davon erzählt dieser Film. Aber wie ich immer so toll finde, immer an seinen Filmen, das ist ein ganz anderer Blick. Das sind ganz andere Bilder als das, was man normalerweise so präsentiert bekommt, wenn es um Venedig geht.
Ja, das stimmt. Also wer nur die Hauptinsel mit dem Markusplatz und dem Dogenpalast kennt, der wird sich fragen, ob das überhaupt Venedig ist, was wir da zu sehen bekommen. Giudecca, das ist so eine untouristische Insel, die Arbeiterinsel. Da ist es sehr ruhig, ne, fast still. Der Film fängt das auch sehr schön so konzentriert ein. Also man hört jetzt kein O Sole Mio aus den Gondeln. Man sieht jetzt die Touristenmassen gar nicht, aber man spürt sie, dass da etwas ist und dass diese lebenden Venezianer Venezianer sich irgendwie vor diesem großen touristischen Venedig auch fast schon verstecken müssen. Und ich fand es interessant bei dem anderen Bruder, bei Alvises Job, der da den Touristen diesen Schlüssel gibt, das ist ja auch was Erniedrigendes letztendlich. Ich finde auch, dass er gar nicht so böse ist, wie er letztendlich immer tut. Und gerade die deutschen Touristen kommen gar nicht gut weg in diesem Film, die sich 8 Tage in der Wohnung einschließen und sich Sushi liefern lassen und diese großartige Stadt irgendwie komplett ignorieren. Man merkt, dieser Alvise, er verschuldet sich auch emotional, weil er seine eigenen Wurzeln irgendwie verkauft und daran auch leidet.
Und Andreas Serge, also der Regisseur, bezeichnet sich ja selbst immer auch als Chronist des Vergessenen, des unbekannten Venedigs. Er ist ganz in der Nähe dieser Stadt auch geboren, also er kennt Venedig wirklich sehr, sehr gut. Und auch wenn das jetzt hier eben ein Spielfilm ist und keine dokumentarische Arbeit, irgendwie könnte man den Film auch dokumentarisch sehen.
Ja, ja, weil das ist der große Skandal oder die große Tragik dieser Stadt, dass die wahren Venezianer keinen Platz mehr in Venedig haben und verdrängt werden. Also das, was wir in Berlin Gentrifizierung nennen, das passiert in Venedig. Und dann sieht man halt, wenn diese Venezianer eben wegziehen müssen, dann müssen sie aufs Festland, nach Mestre. Und wenn sie dann in ihren Wohnungen sitzen, dann sind die einfach irgendwie wie Sardinen in einer Dose. Ne? Das fand ich auch sehr berührend, wie da jemand seine Lebensweise verliert. Das Einzige, was ich dem Film so ein bisschen vorwerfen würde, ist vielleicht, dass er nicht erwähnt, dass die Brüder so handeln, wie sie handeln, weil die Lokalpolitik seit Jahrzehnten Venedig einfach ausverkauft hat. Da war Korruption am Start und diese Brüder Piero und Alvise handeln ja nur so, weil sie so handeln müssen, weil es eine katastrophale Politik gab, die dem Tourismus immer den Vorrang gegeben hat. Aber egal, das ist trotzdem ein sehr intelligenter Film für die für mich zumindest schönste Stadt der Welt.
Ja, Patrick, und während ich dir jetzt so zugehört habe, da flammte in mir sofort die Sehnsucht nach Venedig wieder auf. Dieser Film tröstet ein bisschen darüber hinweg. Du wirst aber demnächst dahin fahren. Die Filmfestspiele in Venedig sind da dann Ende August, ne? Da bist du auf jeden Fall dann dabei.
Genau, richtig.
Ganz herzlichen Dank, Patrick Wilinski war das. Welcome Venice, jetzt also im Kino zu sehen mit 2 hervorragenden Schauspielern, die wir auch nochmal nennen wollen am Schluss, nämlich Paolo Perobon und Andrea Pennacchi. Der neue Film von Andrea Segre, jetzt im Kino zu sehen. Welcome Venice. Filme über Liebe und Leidenschaft gehören zur DNA des französischen Kinos. Und wenn es eine Schauspielerin gibt, die man mit großen Liebesdramen in Verbindung bringt, dann ist es natürlich Fanny Ardant. Ihr gelang 1981 der ganz große Durchbruch mit Die Frau nebenan, ihres späteren Ehemannes François Truffaut. Nun sieht man sie als 70-jährige Frau, in die sich ein 45-jähriger verheirateter Mann verliebt. An ihrer Seite der vielseitige französische Darsteller Melville Poupeau, haben wir zum Beispiel gesehen in dem Film Gelobt sei Gott von François Ozon. Jetzt erstmal herzlich willkommen. Jörg Taschmann ist bei uns. Hallo, hallo.
Ich grüße dich, Knut. Hallo.
Und hat sich auch diesen Film angesehen, Im Herzen jung, ein Film von Karine Tardieu. Und das ist ja eine Geschichte, sage ich mal so, die gibt es ja relativ oft, gerade im französischen Kino übrigens, dass man mit diesem Altersunterschied spielt bei Liebesgeschichten. Aber meistens ist es doch die Konstellation älterer Mann, junge Frau. Nun also mal eine andere Variante. Wie hat das die Regisseurin Karine Tardieu inszeniert?
Ja, also es beginnt in einem Krankenhaus und eigentlich am Totenbett einer Frau, Mathilde. Und das ist die beste Freundin von Shauna, gespielt eben von Fanny Ardant. Und der behandelnde Arzt Pierre, der ist eben von Melville Poupeau verkörpert, der kümmert sich wirklich liebevoll sowohl um seine Patientin wie auch um Shauna und versucht ihr irgendwie Mut zu machen. Sie zeigt ihm noch ein Foto, das beide Frauen in jüngeren Jahren zeigt und plötzlich findet er sie nicht wieder. Es gibt einen Zeitsprung. Wir sind 15 Jahre später in Lyon und das fand ich schon ein bisschen irritierend, weil eigentlich die beiden Protagonisten überhaupt nicht gealtert sind. Also da hat man sich irgendwie maskenmäßig nicht sehr viel Mühe gegeben und dann treffen Shauna und Pierre ausgerechnet in Irland wieder aufeinander, wo die ehemals erfolgreiche Architektin, die jetzt schon in Rente lebt, eben ab und zu mal so ausspannt. Aber eigentlich lebt sie immer noch in Paris und sie kann sich gar nicht an Pierre erinnern und er ist gleich wieder von ihr fasziniert und Karine Tardieu erzählt diese Liebe eigentlich sofort wie so eine Art Vulkanausbruch. Da ist kein langsames sich kennenlernen. Es fällt schwer, diese gegenseitige Zuneigung und auch sofort ausbrechende Liebe sofort nachzuvollziehen. Zwar halten sich die beiden zunächst noch zurück, aber irgendwie jeder Blick, jede Geste zeugt von dieser noch sehr unterdrückten, aber doch sehr lodernden Leidenschaft. Und das ist für mich dann eher so Kinostory als wirklich realistische Liebesgeschichte.
Also was man schon sieht, finde ich, bei Shauna ist dieses Zögern. Das habe ich ihr auch abgenommen. Also Fanny Ardant, wie sie das spielt, nämlich, dass sie sich allzu alt empfindet, dass sie abwägt, dass sie abwartend reagiert. Dann ganz im Gegensatz zu dieser Draufgänger Pierre, der ja durchaus sensibel ist, kein Macho-Draufgänger, aber er geht schon sehr auf sie los. Also er will diese Frau unbedingt. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wie du es gerade auch angedeutet hast, das hat mich nicht so ganz überzeugt. Also die Gefühle so richtig geglaubt habe ich es nicht.
Na, ich finde, das ist schon toll gespielt, so ab einem gewissen Punkt. Also wenn diese Beziehung dann sozusagen da ist, wenn diese Liebesbeziehung, wenn sie eingegangen sind, dann finde ich, ist das schon sehr schön gespielt von den beiden. Und dann berührt es einen noch irgendwo. Ich hätte mir nur gewünscht, dass diese Anbahnung von Liebe irgendwie behutsamer, langsamer und auch irgendwie ausführlicher erzählt wird. Ne? Da bahnt sich eigentlich nichts an, die sind gleich verknallt. Und die Konflikte, die dann so eine Beziehung mit sich bringt, die, finde ich, werden dann schon auch durchaus realistisch dargestellt.
Ich dachte sowieso, dass der Film vor allem eine einzige Hommage ist an die große Fanny Ardant. Also darum geht es doch letztlich, sie zu feiern.
Ja, und das ist eine Besonderheit, glaube ich, im französischen Kino. Dort werden Besetzungen für Rollen nicht unbedingt gemacht, weil man ideal für eine gewisse Rolle ist, sondern da schwingt immer eine ganz stark mit, was hat man früher schon gespielt? Was ist man für ein Star? Was hat man mit der Geschichte des französischen Kinos zu tun? Und Fanny Ardant begann nun einmal ihre Karriere mit einem großen, tragischen Liebesfilm, einer Amour Fou. Sie spielte eben an der Seite von Gérard Depardieu in Die Frau nebenan und sie hat eben öfter in ihrer Karriere Frauen gespielt, die für Männer zu Ikonen geworden sind. Erinnere dich vielleicht an den Film von 2019, Die schönste Zeit unseres Lebens, wo Daniel Auteuil einen Mann spielt, der ganz aufwendig so diese ganze Liebesgeschichte in einem Riesenspektakel mit Schauspielern nachinszenieren lässt, nur um seine Ex-Frau wieder zu gewinnen. Und in diesem neuen Liebesfilm hier schwingt das eben auch wieder mit. Und Schauner ist eine Fortführung früherer Kinorollen von Fanny Ardant.
Und das Wort Ikone ist völlig richtig, so wird sie auch behandelt. Ich dachte zum Beispiel an so einen Film wie Wolke 9. Uschi Werner, also die spielt ja auch eine Frau in reifen Jahren, die eine große Sinnlichkeit erlebt, eine richtig starke Liebesgeschichte. Verglichen damit zum Beispiel finde ich diesen französischen Film merkwürdig prüde, wenn es darum geht, Sinnlichkeit auch zu zeigen und Sex und Leidenschaft. Aber gut, natürlich ist sie eine große Schauspielerin und man sieht sie auch gern, man sieht die beiden sehr gern, finde ich. Deshalb habe ich den Film dann letztlich bei allen Einschränkungen doch auch gern im Kino gesehen. Wie ging es dir? Was ist dein Fazit?
Ja, gut, da bin ich ganz bei dir. Ich habe auch an Wolke 9 von Andreas Dresen gedacht, weil da so Liebe und Sex eigentlich sehr schön und auch sehr mutig inszeniert werden. Diesen Mut hat Karine Tardieu nicht. Diesen Mut haben auch anscheinend die beiden Hauptdarsteller nicht gehabt. Und das ist mir dann auch schon ein bisschen negativ aufgefallen hier bei diesem Film. Der hat eben auch wirklich dramaturgische Mängel. Das muss man ganz klar sagen. Das sieht man auch so ein bisschen an den Nebenfiguren. Also gerade die von Cécile de France gespielte Ehefrau. Weißt du, die sieht ja so ein bisschen aus wie Julia Timoschenko, die ehemalige ukrainische Ministerpräsidentin. Die sieht irgendwie so aus mit dieser Zopffrisur, so wie so ein Hausmuttchen. Und die Rolle ist einfach nicht gut geschrieben. Da gibt es bessere Nebenfiguren in dem Film. Also es ist ein Film, finde ich, voller Stärken und Schwächen, aber eben auch mit gewissen Schwächen, der dann natürlich durch diese beiden Hauptdarsteller und weil das schon auch berührend ist, was die da spielen, einen überzeugt. Man ist schon dabei, aber es hätte auch ein bisschen weniger Drama, vor allen Dingen ein bisschen weniger Melodrama sein sollen. Wir wollen hier nicht alles verraten. Aber warum erzählt man nicht einfach eine Liebesgeschichte und überfrachtet sie dann nicht mit Schicksalsschlägen, die man in dem Moment gar nicht braucht als Zuschauer?
Aber ich gebe dir auch recht, der Film wird im Verlauf der Geschichte doch besser, intensiver, zärtlicher und persönlicher. Ein Film, der vor allem lebte vom Spiel der Hauptdarsteller, das hast du gesagt. Ich nenne sie auch nochmal Melville Poupaud und natürlich die große Fanny Ardant in dem Film Im Herzen jung. Für uns gesehen von Jörg Taschmann. Ich danke dir.
Sehr gerne.
Geschlechterkampf, das Ende des Patriarchats, so heißt ein Film, der durchaus ein Spielfilm ist, also jetzt kein kämpferisches Pamphlet, kein reiner Dokumentarfilm, obwohl es natürlich sehr kämpferische Thesen in diesem Film gibt, aber anders als der Titel vermuten lässt, ist es wirklich ein sehr amüsanter Film, ein Film, der uns mitten hineinnimmt, auch in das Schicksal einer Schauspielerin und uns teilhaben lässt an den Nöten, an den Problemen dieser Schauspielerin. Gespielt wird sie von einer sehr kraftvollen, sehr experimentierfreudigen und mutigen Schauspielerin, nämlich von Margarita Breitkreiz, kennt man auch aus der Volksbühne zum Beispiel, Berliner Ensemble und. Und gemacht hat diesen Film ein sehr fleißiger Autor und Regisseur. Wir haben schon oft die Freude gehabt, miteinander zu reden. Vor kurzem erst hast du diesen tollen Film gemacht über Rambazamba. So hieß der Film auch. Jetzt also Geschlechterkampf, das Ende des Patriarchats von Sobo Sobotnik, den ich mal wieder herzlich grüße. Hallo.
Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf.
Ja, dank deines Fleißes passiert das ja relativ oft, Sobo. Und jetzt also dieser Film, der schon insofern überraschend ist, weil es ist wirklich ein Film über das Schicksal einer Frau. Und es sind auch Ansichten von Frauen. Es sind feministische Theorien, die du zu einem sehr unterhaltsamen Spielfilm umgeschmolzen hast, gewissermaßen. Und natürlich ist Margarita als Co-Autorin auch Mitschöpferin dieses Films. Aber wie kommst du dazu, als Mann zu sagen, ich versuche mal zu verstehen, wie es einer Frau geht, einer Schauspielerin jenseits der 40? Das ist ja im Prinzip das Kernproblem.
Also das Drehbuch ist natürlich zusammen mit Margarita Breitkreuz entstanden und es basiert auch auf Erlebnissen und Erfahrungen von ihr in der Arbeitswelt, im Privaten, im öffentlichen Raum, beim Jobcenter und so weiter und so fort. Und das ist quasi schon, wir haben ungefähr 2 Jahre an diesem Drehbuch gearbeitet. Und mein Ansatz als Mann, als Cis-Mann, als heterosexueller Cis-Mann, der privilegiert ist und auch von diesen patriarchalen Strukturen durchaus profitiert, ob er das will oder nicht, also was die Chancen anbetrifft, die Freiheiten, die Bezahlung. Ich glaube, dass ein solcher Mann auch Verantwortung hat, diese Strukturen zu hinterfragen, vielleicht auch zu verändern und sich mit den diskriminierten Frauen und anderen Geschlechtern zu solidarisieren. Das war sozusagen mein Ansatzpunkt, auch ein Film über Feminismus. Und darum geht es eigentlich, ja, diesen Film zu machen.
Das ist es. Und da hattest du eben diese starke Partnerin an der Seite, die natürlich dann auch ihre, wie du sagst, Erfahrung einbringt. Das hat mich dann irgendwie so etwas überrascht. Ich höre das schon oft von Schauspielerinnen, so jenseits der 50. Da klagen eigentlich alle, vielleicht so 2, 3 nicht, die noch Rollen bekommen. Aber alle anderen sagen eben so in diesem Zwischenbereich, es ist wahnsinnig schwierig, noch Rollen zu bekommen. Jetzt ist ja die Figur, und damit eben auch Margarita, so 42, glaube ich, nicht, wenn wir loslegen mit dieser Reise, ist jetzt gar nicht mal so jenseits der 50, sondern jenseits der 40. Da geht das schon so los?
Ja, da geht es los, wenn man auch noch bedenkt, dass sie auch einen migrantischen Hintergrund hat. Da kommt sie noch dazu, da werden die Rollen dann doch teilweise noch weniger und dann wird sie natürlich auch, sie kriegt schon Rollenangebote, aber meistens sind es Stereotype, die sie auf ihr russisch Sein reduzieren und das ist natürlich sehr unbefriedigend für eine Schauspielerin, die ja eigentlich am Zenit, am Theaterzenit angekommen war, die dann plötzlich, weil sie keine Rollen mehr bekommt, zum Jobcenter muss und da wird ihr eben nahegelegt, sie soll doch Kaufhausdetektivin werden.
Also sie war auch im Berliner Ensemble, habe ich gesagt, Maxim-Gorki-Theater, genau, habe ich noch nicht erwähnt, da hat sie auch gespielt. Also man kennt sie sehr gut, auch von Film übrigens.
Ja, vor allem unter Frank Castorf hat sie ja rauf und runter gespielt, ja, 10 Jahre lang.
Wirklich eine bekannte Schauspielerin und die hat jetzt diese Nöte, weil du gerade schon Jobcenter erwähnst, für mich ist das ja das Herz des ganzen Films, da sitzt Lars Rudolph, dieser wunderbare Schauspieler als Berater, das ist ja alles geschrieben dann, aber es wirkt tatsächlich dokumentarisch, als würde dieser Mann diese absurden Vorschläge dann auch tatsächlich machen.
Naja, es ist zum einen geschrieben, zum anderen geht es auch ein bisschen auf die doch etwas nicht herkömmliche Produktionsweise zurück. Denn wir machen das ja nicht so, wie man das herkömmlich so macht beim Film. Das heißt also Bildauflösung, Bild für Bild aufgelöst, Take für Take. Sondern wir machen das so ein bisschen wie am Theater. Wir lassen die ganze Szene durchspielen, damit so ein Spielfluss, Spielfreude aufkommt und natürlich auch Improvisationsmöglichkeiten da sind. Deswegen ist das, was der Lars Rudolph da sagt, nicht 1:1 das, was wir geschrieben haben.
Also es ist wirklich schön, weil er immer entnervter wird bei jeder Sitzung, so muss man es dann nennen. Und irgendwann haben wir das Gefühl, jetzt will er mal über sich reden. Jetzt fragen Sie mich doch mal, wie es mir geht. Also es ist auch sehr, sehr schön. Wir tun das so, weil der Titel eben so was Kämpferisches, aber auch was Theoretisches hat, dass der Film selbst aber eben, ich habe das vorhin ja schon mal gesagt, komisch ist und uns mit reinnimmt in dieses Leben.
Naja, also ich glaube, Geschlechterkampf ist schon sehr stark drin in diesem Film, aber wir haben natürlich nach einer Form gesucht, die jetzt auch nicht so an dem herkömmlichen narrativen Erzählweisen sich orientiert und deswegen gibt es natürlich auch viele unterschiedliche formale Zugriffe, also es gibt Texttafeln, es gibt die vierte Wand, wird teilweise eingerissen, direktes Sprechen zu den Zuschauern und auch eben solche dokumentarischen Sequenzen, dass 3 Feministinnen, wie ich finde, sehr führende, sehr kluge Feministinnen in Deutschland auch zu Wort kommen und letztendlich sich selber verkörpern.
Und es gibt im Film natürlich immer als roten Faden, wenn man so will, auch als Identifikationsangebot eben die Figur von Margarita Breitkreuz. Ich würde doch sagen, auch eine Figur. Sie spielt zum einen, aber sie ist es auch selbst. Und zwar mit einer ungeheuren Wut, mit so einer Energie. Wie hat sie die überhaupt gehalten? Ich meine, das sind schon mehrere Drehtage. Irgendwann kommt noch eine Erschöpfung vielleicht mal. Aber man hat das Gefühl, sie steht von Anfang bis Ende unter Hochspannung.
Ich glaube, das Leben schreibt es ein. Wenn man so viele schlechte oder ungute Erfahrungen mit diesem patriarchalen System gemacht hat, in unterschiedlichsten Bereichen, dann wird es tatsächlich in den Körper eingeschrieben, in den Geist eingeschrieben und irgendwann man ist da der Punkt erreicht, da explodiert das Ganze. Und das hat sie, und das ist eine tolle Schauspielerin, das hat sie sozusagen kulminiert während dieser Drehphase und deswegen war das total präsent bei ihr.
Und es macht dann deshalb auch Spaß, dazu zu sehen, weil man ja merkt, das ist Leidenschaft, das ist was Echtes, das ist eine Lebenserfahrung, die da vermittelt wird. Dazu kommt, du hast ja schon gesagt, diese unterschiedlichen Elemente, was mir auch besonders gut gefällt, sind so die Debatten mit Kollegen, Kolleginnen, die ja auch vielleicht am besten verstehen, wie es ihr geht. Inga Busch, Katrin Angerer, auch hervorragende, sehr bekannte Darstellerin. Und was die sagen, das verschärft ja manchmal sogar noch den Konflikt. Also aus deren Perspektive wird das Feuer sozusagen dann eben noch intensiver.
Diese Texte gehen auf Virginie Despentes zurück.
Die Autorin, ja.
Genau, die Autorin, die ganz bekannt, wurde natürlich sehr improvisiert darüber und abgewandelt. Aber das finde ich auch. Also die unterstreichen oder forcieren das Ganze noch einmal. Und daraus kann man auch so ein bisschen einen Humor ziehen, weil sie natürlich auch mit dem, was sie sagen, durchaus humorvoll auch umgehen bezüglich der Männer, der patriarchalen Strukturen, wie Männer sich verhalten und so weiter.
Und damit sind wir noch beim wichtigen Punkt, Sobo, weil natürlich alles, was da gesagt wird, das glaubt man. Und auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch, weil Ende des Patriarchats, bevor das soweit ist, und ich könnte mir vorstellen, es dauert noch ein bisschen.
500 Jahre.
Wird sich wahrscheinlich so radikal im Theater zum Beispiel oder auch im Filmbetrieb nichts ändern. Glaubst du daran, wenn du so einen Film gemacht hast jetzt, hast du ja wirklich sehr tief das Problem mit erfasst?
Also glauben weiß ich nicht, aber ich hoffe es natürlich. Ich hoffe, dass diese Strukturen sich verändern, weil sie müssen sich verändern, weil ich glaube, das Zusammenlegen der Geschlechter kann so auf diesem Status, in dem wir uns momentan befinden, nicht mehr weiter funktionieren. Also auch die Welt wird nicht mehr weiter funktionieren, weil diese patriarchalen, hegemonialen Strukturen sind ja ganz eng mit dem System der Ausbeutung verbunden. Und wo dieses System der Ausbeutung uns hinführt, das kann man tagtäglich ablesen. Ja? Also deswegen, ich glaube, da muss sich fundamental was ändern. Und es gibt Tendenzen, also nicht nur im Schauspielerbereich, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und ich hoffe inständig, dass Filmregisseurin Brückner hat mal gesagt, bildet Banden. Man muss sich zusammenschließen. Und Theresa Bücker im Film sagt ja auch, alleine ist man verloren. Man kann nur gemeinsam irgendwas verändern. Und darauf hoffe ich, dass man sozusagen sich zusammenschließt und an diesen Strukturen hämmert, damit sie endlich zusammenbrechen.
Und genau zu dieser Debatte ist dein Film ein sehr schöner, lebendiger, auch unterhaltsamer, auch witziger, auch wütender, intensiver Beitrag, den man jetzt im Kino sehen kann. Geschlechterkampf, das Ende des Patriarchats. Ist also eher eine Utopie, was dieser Titel da verkündet, zumindest im zweiten Teil mit dem Ende. Ein Film von Sobo Svobodnik und von Margarita Breitkreuz. Vielen Dank, Sobo, und ja, wir freuen uns auf deinen nächsten Film, wenn du wieder bei uns bist.
Ich freue mich immer, wenn ich bei dir sein darf.
Danke.
Danke.
Komisch. Immer wenn du dich schminkst, gehst du aus oder du hast Gewalt.
Sag mal, warum hast du denn so viele Hostien gegessen?
Ich wollte, dass ein Wunder passiert.
Wieso brauchst du ein Wunder?
Du und Papa, ihr habt mich nicht richtig gemacht. Ich bin keine Adriana. Und du bist nicht in der Lage, mich hinzukriegen, Mama. Ich komme aus einer ganz anderen Galaxie.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Dies also ein kleiner Ausschnitt aus einem Film, der seit Donnerstag bei uns im Kino zu sehen ist, der L'Immensità. Und das bedeutet auf Deutsch so viel wie die Unermesslichkeit oder die Unendlichkeit. Und in der Rolle der Mutter, die ja hier im Zentrum dieses ganzen Films steht, sehen wir die wunderbare spanische Schauspielerin Penélope Cruz. Und allein das war für mich schon Grund, auch mir diesen Film anzusehen. Und damit herzlich willkommen, Wolfgang Hamdorf. Ging es nicht anders. Sei gegrüßt.
Ja, hallo Knut.
Wir haben in diesem Film also hier eine durchaus autobiografisch gefärbte Geschichte des 59-jährigen Regisseurs Emanuele Crialese. Der hat diesen Film seiner Mutter gewidmet, seiner Kindheit als Transmann, und er hat eben im Zentrum dieser Geschichte die sehr innige Beziehung gestellt von Clara, von der Mutter, und Andrea, das ist der 14-jährige Transsohn. Auf die Welt gekommen als Adriana, ne?
Ja, man muss doch mal sagen, Andrea ist ja wirklich ein Männername im Italienischen, das ist bei uns anders. Und es sind beides ja Außenseiter in sehr festgefahrenen Strukturen, Mutter und Sohn. Also eben Andrea, der nicht akzeptieren will, dass er als Mädchen geboren ist und eben sich Rettung von einem anderen Planeten erhofft, um diesen Irrtum zu korrigieren. Und Clara, die Spanierin, die dann nach Italien geheiratet hat und eigentlich hier niemanden hat, außer ihren drei Kindern, denn die Ehe, die ist schon lange zerrüttet. Ihr Mann betrügt sie bei jeder Gelegenheit, und seine Familie ist für sie eigentlich auch kein richtiger Punkt, wo sie Kontakt und Ruhe finden kann. Und ihrem Ehemann geht es eigentlich nur darum, diesen Anschluss Anschein einer normalen, repräsentativen Familie aufrechtzuerhalten.
Wir sind in den 70er Jahren, die Familie bezieht ja dieses Neubaugebiet dort und der Petersdom, das fand ich so schön, der ist immer zu sehen, also auch als Symbol für so festgefügte Ordnung. Nicht? Das ist ja auch hier ein ganz starkes Bild, das man immer sieht. Und was ich besonders toll fand, wir sind eben auch in der Ästhetik der 70er Jahre. Also ob es die Musik ist, die Ausstattung, die Kostüme, man schwelgt ja geradezu in diesen Farben und in diesem Design.
Ja, man fühlt sich zuerst in so eine Art Bilderbuch Italien und konservative, katholische Mittelstandsfamilien in einer großen Neubauwohnung, eben wie gesagt mit dem Blick auf den Dom auch. Und alles ist fast wie ein Traum. Aber dann merkt man eben, es ist natürlich ein sehr subjektiver Film. Man erfährt jetzt nichts über die politische Situation in Italien. Das ist jetzt kein historischer Film oder sowas. Aber man sieht, was für einen Heranwachsenden in diesem Alter wichtig ist. Also die Schlager jener Jahre sind immer präsent, aber eben auch die Möbel, in die er sich setzt, die Kleider, die sie anziehen. Und das ist natürlich auch eine Rückzugsmöglichkeit in einer sehr konservativen und bigotten Umgebung. Man sieht den Kindern dann auch sehr schnell an, dass sie auch ein bisschen gestört sind in dieser zwanghaften Familie. Und es geht eben auch um die Entwicklung dieser geschlechtlichen Identität und diese ganz zwanghafte Ausbildung der Unterschiede. Da gibt es eine wunderschöne Szene. Die sind natürlich alle auch katholische Schulen. Und die Jungen sind da weiß gekleidet mit weißen Kitteln, die Mädchen schwarz. Und da gibt es eine Szene, wo die das alles ausziehen ganz schnell und den Balkon runterwerfen. Und das vermischt sich dann. Also es ist ein sehr schönes Bild vielleicht auch für den ganzen Film. Und dann gibt es natürlich die Rollen in der Familie, ganz klassisch der Vater, der immer zu ganz wütendem Gebrüll neigt oder auch zu körperlicher Gewalt und der kleine Bruder, der dann eben sieht, dass das auch nicht ertragen kann, dass das Geschwisterkind jetzt ein Junge ist. Und das macht ihn natürlich auch ganz, ganz unsicher und verwirrt. Und ich glaube, der Film ist sehr wichtig, gerade jetzt auch in Italien, wo eine sehr rechtskonservative Regierung eigentlich wieder diese alten Familienbilder von vorher wieder aktivieren will. Und da ist so ein Film natürlich ein guter Kontrapunkt auch.
Obwohl er eben so vordergründig gar nicht politisch wirkt, nicht? Aber er ist es durchaus, wie du gerade gesagt hast. Und er erzählt diese Geschichte ja jetzt nicht stringent so als eine einzige Narration, sondern eben in vielen kleinen Episoden, so wie Erinnerung ja auch funktioniert. Nicht? Wenn wir uns erinnern, erinnern wir uns ja auch nicht an eine Geschichte, sondern wir haben so Eindrücke, die plötzlich wieder auftauchen. Und ich finde, so ist der Film gebaut, auch mit diesem Willen, Erinnerungen etwas zu verklären.
Ja, es ist halt niemals ein Pamphlet, was man bei dem Thema ja durchaus denken könnte, sondern er vermittelt diese Doppelbödigkeit der Familie, was jeder ja irgendwie mal erlebt hat. Das ist gleichzeitig anheimelnd, aber kann auch durchaus sehr unheimlich sein. Und deswegen verfolgt er auch keinen linearen Erzählstrang, wo man denkt, das muss ich jetzt irgendwie auflösen, sondern da sind ganz wunderbare musicalhafte Szenen, wenn Mutter und Kinder dieser Schlager nachsingen. Und das wechselt sehr schnell ab mit ganz dramatischen und traurigen Szenen. Und das verbindet Emanuele Crialese auch ganz wunderbar mit den Schauplätzen, wenn man diese Wohnung mit den vielen Zimmern und Gängen, die dann in einem Moment dann ganz trostlos wirkt, wenn nämlich dieser Salon, das Wohnzimmer in der Mitte ausbrennt und man merkt, es alles zerfällt in seine Bestandteile. Und dann gibt es noch diesen kleinen Wald aus Schilf, wo die Kinder nicht rübergehen dürfen, es natürlich trotzdem machen und dahinter so eine Art kleine Siedlung, ziemlich verelendet, mit Arbeitsimmigranten finden. Und da stoßen eben zwei ganz unterschiedliche Welten auch zusammen.
Mir gefällt ja besonders gut, auch wenn sich Andrea mit der Mutter immer in so einen Fernsehshows hineinträumt. Dann wird der Film ja schwarz-weiß und dann steht sie wirklich auf der Bühne, Penelope Cruz, und singt und tanzt ganz wunderbar zusammen mit Andrea. Also das sind tolle Augenblicke, wie überhaupt. Wir müssen es ja an der Stelle nochmal rühmen. Penelope Cruz ist einfach die großartigste Mutterdarstellerin, die wir derzeit haben. Und das zeigt sie auch hier wieder.
Ja, nee, das hat es ja schon bei Pedro Almodóvar in ganz vielen Filmen bewiesen. Und das liegt ja auch sehr gut, weil es eben auch dieses Kämpferische doch immer da noch in ihr steckt. Aber man muss ja auch sagen, dass diese Fremde von ihr dann auch sehr gut dargestellt, diese Spanierin, die versucht, ihren Kindern doch noch was ganz anderes zu vermitteln mit spanischen Wiegeliedern, spanischen Worten. Aber die andere Darstellerin, Luana Giuliano, ist auch ganz, ganz großartig. Also sie ist ja nun ganz, ganz unbekannt. Er hat sie ja wirklich gecastet, auch eben damit sie das spielen konnte. Ich glaube, sie war Motorradfahrerin, sehr professionelle Motorradfahrerin. Also es passt sehr gut.
Also ein sehr eindrucksvoller Film, finde ich, ein sehr liebevoller Film, aber auch ein politischer Film, wie ich gesagt habe. Bei aller autobiografischen Nostalgie, die da auch mal mitschwingt, bekommen wir immer mit, hier geht es um sexuelle Identität, um Mutterschaft, um konservative Familienbilder im Italien der 70er Jahre. L'immensità, meine fantastische Mutter, das ist die deutsche Unterzeile, für uns gesehen von Wolfgang Martin Hamdorf, bei dem ich mich herzlich bedanke.
Ja, vielen Dank.
Unser Gast heute ist uns sehr vertraut, vor allem durch sehr viele Fernseharbeiten. Und das sind richtig große, auch gewichtige Serien zum Beispiel, die er gemacht hat. Oft als Ermittler übrigens. Also im Zürich-Krimi haben wir ihn gesehen. Dogs of Berlin natürlich. Wir haben ihn gesehen in Warten auf den Bus. Nun kein Ermittler, sondern eine wunderbare, erfolgreiche Serie, die Menschen sehr entzückt hat. Und jetzt, ich muss sagen, es hat auch ein bisschen gedauert, entdeckt das Kino ihn endlich auch wirklich in dem Umfang, wie er es verdient hat. Natürlich gab es schon großartige Kinofilme wie Zwischenwelten, der mich damals sehr beeindruckt hat. Das ist schon eine Weile her, 2014. Es gab den tollen Film Freies Land und es gibt jetzt Gott sei Dank richtig viel Kino. Also in diesem Jahr hatten wir ihn auf der Berlinale sogar. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Wir haben ihn jetzt mit Blackbox im Kino und es geht hoffentlich auch weiter mit Kino. Im Theater hat er überhaupt seine Anfänge erlebt und ich freue mich sehr, dass er heute Zeit für uns hat. Felix Kramer, herzlich willkommen. Felix, schön, dass du da bist.
Dankeschön, freut mich sehr.
Lass uns reden eben über diesen Auftrieb, den ich gerade im Kino so erlebe. Vielleicht sehe ich es auch gar nicht richtig. Manchmal sind es auch Zufälle. Dann kommen halt so Projekte so zusammen und kommen dann ins Kino. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass sich jetzt Regisseure, übrigens vor allem Regisseurinnen, die letztgenannten Filme waren ja alle von Frauen, jetzt eben auch fürs Kino entdecken, nachdem du im Fernsehen schon so viele Triumphe hast.
Naja, es ist im Prinzip, bei mir ist es so, der ursprüngliche Impuls war, glaube ich, das Kino. Als so Achtjähriger, ne? Oder das Fernsehen. Guckst irgendeinen Film und möchtest dann der Cowboy sein oder Winnetou oder etc. Dann kam diese Ausbildung und wenn du dann auf der Theaterschule bist und das ist ja so eine Bubble, dann bist du erstmal, dann soll das immer, muss das eine unglaubliche Tiefe haben. Du traust dem Kino das nicht mehr zu. Das Kino wirkt auf dich so ein bisschen oberflächlich und sehr impulslastig und so mit diesem Oberflächenreiz. Dann willst du ans Theater, dann willst du auf die Bühne. Und ich habe auch erst lange gebraucht, um überhaupt eine Agentur zu haben. Ich habe gesagt, nee, danke, total lieb, aber ich will hier meinen Weg gehen und so ein Theater. Und dann ging es relativ schnell, dass ich festgestellt habe, dass die Art, Theater zu spielen oder meine Vorliebe, nämlich auch das, was ich auf der Schule schon gemacht habe, doch auch sehr dem Film nahe kommt, nämlich gar nicht so distanziert, sondern wirklich auch auf der Schauspielschule, es fiel mir alles ein, Stimme verstellen, was ich im Freies Land dann auch gemacht habe, so irgendwas ankleben, so dieses Verkleiden, dieser Achtjährige, so der mit dem Tennisschläger vorm Spiegel steht und E-Gitarre spielt. Und dann entsteht, das, so ist es auch, dann ist ja nicht so, hallo, hier bin ich und dann kommen die Bücher und so und dann habe ich mich auch, ich habe es mir auch nicht so leicht gemacht, ich habe auch nicht gleich alles gespielt und dann, ja, hat jeder so seinen Weg, jeder so seine, manche sagen, das ist die Ochsentour, manche sagen, ja, es ist einfach entschleunigt, ich bin da, wo ich bin und bin sehr froh damit, so wie es gerade ist.
Ist ja auch eine schöne Zeit, finde ich, auf jeden Fall, wie du gerade auch beschrieben hast. Und es kommt noch was dazu, glaube ich, bei dir, nämlich, du hast ja schon wahnsinnig viel gemacht, also das ist schon eine lange Liste jetzt auch. Anatomie 2, 2003, das war, glaube ich, der erste
Kino. Während der Schauspielschule.
23, 24 warst du da.
Und du musst überlegen, ich weiß es genau, dann war ein großes Kleist-Projekt und dann hieß es von der Schule, willst du das oder machst du das? Und wenn du Kino machst, und dann muss man sich so entscheiden, dann bist du mit 24, 25, fängst erst mal an, drüber nachzudenken. Und dann habe ich mich für diesen Film entschieden und habe, ja, das war so eine Edelkomparserie, aber mit einer wunderbaren Casterin, Nessie Nislauer, habe wahnsinnig viel gelernt dabei. Also über dieses Business, ne? Was das noch ist, außer Rollenspielen. So.
Also es ist auch eine große kommerzielle Produktion gewesen.
Ja, genau.
Aber bei dir kommt eben noch was dazu, dass du, und das ist ja was Wunderbares für einen Schauspieler, für eine Schauspielerin auch, so wandlungsfähig bist. Also du bist in jedem Film, den ich gesehen habe, mit dir irgendwie wirklich echt total anders. Das ist jetzt banal, aber es ist bei dir ganz radikal. So, deshalb denke ich manchmal, die Leute kriegen dich auch gar nicht so schnell zusammen mit bestimmten Projekten.
Deswegen dauert das auch so lange.
Ja, glaube ich auch.
Ja, ja. Also es gab einen Agenten, der hat O-Ton gesagt, Felix, deine Fotos, entscheide ich doch mal, wer willst du sein? Das weiß ich noch wie heute. Der kam aber jetzt vor kurzem zu mir und hat mir auf die Schulter, hat mich gedrückt und sagt, du bist den richtigen Weg gegangen. Gut, dass du, weil das ist auch, braucht auch ein bisschen Mut. Ich will mir da nicht auf die Schulter klopfen. Ich weiß genau, dass der lange Dünne und der kleine Dicke und die Hübsche und die Dings, wie im Theater, also die Chargen für Caster und Produzenten einfacher sind. Und dass sich das zu erarbeiten, dass ein Regisseur sagt, ich möchte das aber mit dem machen, hast du Lust, in diese Verwandlung zu gehen oder diesen anderen Weg zu gehen? Das dauert. Und das dauert hier wirklich, Knut, in Deutschland nochmal ein bisschen länger, weil auch Leute 5 verschiedene Sachen nebenbei drehen. Und dann ist nichts mit zunehmen und abnehmen und Schnurrbart und nicht, sondern dann ist Brille auf, Brille ab, das war's. Das ist eine Struktur. Also die Leute haben auch Lust drauf. Das siehst du auch. Das braucht halt die Struktur. Es braucht dieses, du brauchst das Umfeld, um das machen zu können. Mhm. Bist du am Theater, nimmst du zu, ganz platt, passt dir die Hose nicht, kannst du den Prinz von Homburg nicht mehr spielen. So, ganz simpel.
Felix Kramer zu sehen in vielen interessanten Produktionen, nicht zuletzt in vielen Fernsehproduktionen, in vielen Serienformaten haben wir dich gesehen. Ich nehme mal gleich eine raus, die mich auch besonders entzückt hat und sehr viele Menschen, denke ich mir, auch dich damit wiederum neu entdeckt haben, nämlich Warten auf den Bus. Diese schöne Serie von zwei Leuten, die irgendwo in Brandenburg an dieser Bushaltestelle rumhängen. Der andere ist Ronald Zerfeld, den du schon ewig kennst, mit dem du auch schon gedreht hast, zwischen Welten zum Beispiel. Und ihr beide sitzt ja da und redet ja vor allem. Es ist ja gar nicht so wahnsinnig viel los. Also man könnte sagen, eigentlich gar nichts. Hattest du damit gerechnet, dass das so ein Erfolg wird? Zwei Typen hängen rum und reden miteinander und aneinander vorbei?
Nein, niemals. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man, wenn man so unterschiedliche Sachen macht, dass man über die Jahre sagt, man müsste mal was machen, wo eigentlich nichts passiert. Ja. Und das sagen alle. Und man traut sich aber so wenig, ne, das zu tun. Und dann kamen diese Bücher und ich sagte, hey Ronny, hast du diese Bücher bekommen? Ja, das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Weil Bukowski, Olli Bukowski, wenn er was kann, dann ist es diese Sprache. Das ist, man muss schon dazu sagen, weil wir auch gefragt wurden, ist das improvisiert? Ja. Nee, eben nicht. Das ist so ein bisschen wie Gerd Hauptmann modernisiert, wo man auch denkt, das ist alles Straße und Jargon. Nee, das ist wie eine Kunstsprache. Also Bukowski schreibt so, dass man denkt, so reden die und so. Und was da verhandelt wird, gestern hat mir wieder einer gesagt, man fängt diese Folge an und man weiß am Ende gar nicht mehr, wo ging es eigentlich los, aber man ist dabei und es ist wie so ein Surfen. So eigentlich, so, weißt du, so Seppen.
Ja.
Von einem Thema zum anderen. Und ich finde es sehr berührend zum Teil. Und dass das so den Nerv getroffen hat. Und zwar nicht nur bei den Atzen, die sagen, so bin ich, sondern auch in der intellektuellen Welt, die dann kommen dann mit Beckett und Endzeitstimmung und Godot und auf wen, wer ist denn eigentlich der Bus und so weiter und so fort. War natürlich großartig. Und ich glaube, die schreiben weiter und haben eigentlich vor, eine dritte Staffel zu machen. Schauen wir mal.
Also möglicherweise eine dritte Staffel der RBB-Serie, ist ja eine Serie aus unserem Haus, Warten auf den Bus, würde mich sehr freuen, denn ich bin wirklich ein Riesenfan von dieser Serie. Jetzt haben wir dich aber erstmal als undurchdringlichen, aalglatten Manager in dem Film Black Box, der in der nächsten Woche dann in den Kinos anläuft. Black Box, das ist der zweite deutschsprachige Film von Asli Özge, eine ganz hochinteressante Regisseurin, finde ich. Da spielst du wiederum einen Typen, würde ich mal sagen, den ich jetzt gar nicht so unbedingt verorten müsste. Also es ist ein sehr aktuelles Thema. Es ist die Gentrifizierung im weitesten Sinne, eine surreale Ausgangssituation. Du kommst ja mit uns in diesen Film hinein und bist, was bist du eigentlich?
Ja, was bist du eigentlich? Ne? Was ist das eigentlich? Genau, ich muss ehrlich gestehen, ich habe am Anfang das Buch überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich mich mit Asli getroffen und dann hat sie es mir eigentlich erklärt, weil es waren unglaublich viele Figuren, viele Dialoge. Für mich war das hatte sowas Soap-artiges, teilweise auch sehr banale Dialoge. Ich fühle mich so, wie fühlst du dich? Ich fühle mich so. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten. Dann habe ich auch einen tollen Film von ihr gesehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe es nicht verstanden. Ich war einfach zu doof dazu. Das ist sozusagen, du kannst sagen, dieser Film ist ein Ehedrama. Du kannst es ganz klein anfangen, kannst es immer größer ziehen. Meine Figur, das ist so ein modernes Raubtier. So ein Elon Musk, kann aber auch so ein mieser Fußballtrainer sein, der heute für die Mannschaft ist und nächste Woche ist er wieder da. Die Herausforderung war, möglichst farblos und so, wie ein Kollege André Schimanski von mir sagt, für ihn ist das so eine, hat er so eine Teflon-Atmosphäre. Den betrifft nichts, den rührt nichts, der ist zielorientiert, sagt dir natürlich nicht, wo er hin will. Ziemlich gefährlicher Typ, ziemlich gefährlicher Charakter, denn es ist genau die Sorte Mensch, die was von dir rauskriegen, das benutzen und, finde ich, sehr kalt sind. Ja. Dass ich das dann spielen sollte, wo ich so dachte, ey, echt, bin ich so Asli? Nee, ich möchte aber eigentlich jemanden haben, mit dem man sich ganz gerne unterhält. Und daraus
dann
baue ich was.
Irgendwas ist eine Brücke bauen kann.
Und daraus baue ich dann was, dass man dem vielleicht dann doch traut und so und sagt, nee. Und so findet der Film ja auch statt. Der ist ja am Anfang, gibt es ja dieses wirklich, dieses tolle Szenario. Der ist wie dieser Kasten, der da in diesen Hinterhof eingelassen wird.
Es ist so eine Art Entwicklungsbüro. Also man muss das nicht so festlegen, man kann es interpretieren. Er kommt vielleicht rein als so eine Art Entwickler, ist auch bereit, mit den Leuten zu reden.
Genau.
Nicht? Also bietet das ja auch an. Ja. Ist aber, wie du schon sagst, ein totaler Fremdkörper natürlich, diese Komplett. Blackbox, in diesem alten Hinterhof. Hinterhof, der in Berlin sein könnte, es könnte aber auch Hamburg sein oder so. Jedenfalls passiert dann etwas Merkwürdiges, das bleibt auch so ein bisschen surreal unbestimmten und dann eine Art Quarantäne, das kennt man ein bisschen so von Corona, also plötzlich kann irgendwie keiner mehr so richtig raus. Was passiert dann, also was war das auch mit den Kollegen, tolle Schauspielerin Luise Hayers, aber Christian Berkel, wahnsinniger Cast. Also ihr habt ja dann gemeinsam so eine Art klaustrophobische Situation hergestellt.
Ja, also das Ding ist, dass man so schön beschrieben, was ist, wenn dein Hof gesperrt ist, abgesperrt ist, du kommst nicht mehr raus und du musst jetzt deine Nachbarn kennenlernen. Und diese Situation kann man, wie gesagt, man kann die Geschichte sehen als eine ganz, wie sie ist, so klein, klein, der Hof, die Wohnung, eine Bedrohung von draußen. Du kannst das größer spinnen und kannst sagen, okay, dieser Hof ist wie so ein Abziehbild für eine ganze Gesellschaft. Wie wird Politik gemacht? Zum Thema Ensemble, da ist ja jede Rolle, könnte ja einen eigenen Film führen. Also unglaubliches Ensemble. Und das hat Asli einfach geschafft, die Leute zu verführen und mitzunehmen. Das Ding ist, für mich ist das ja wie so ein Gesellschaftsspiel. Man könnte wunderbar daraus auch ein Spiel machen. Und ich habe Asli gefragt, auf wen würdest du denn setzen? Und natürlich, wenn man den Film dann sieht, weiß man, okay, wenn du gewinnen willst, so Monopoly und wie die Spiele alle heißen, dann musst du auf den setzen, über den du am wenigsten weißt, der mit allen irgendwie kann. Also Mobilität ist das Stichwort. Gar nicht stark. Du musst gar nicht stark sein. Du musst hier heute das, denen gebe ich das ein bisschen. Und für mich war das, ich habe mich an ein paar Regisseure erinnert, die so arbeiten, nämlich so ein Ensemble. Mhm. Weißt du, jeder kommt mal vorbei und so. Ich habe viel mit Assi darüber gesprochen. Und dann war das es hat so einen improvisatorischen Charakter. Gar nicht, es wird gar nicht groß festgezurrt. Immer so rein. Ich finde den Film auch sehr witzig. Wirklich witz. Christian Berkel, sensationell, was er da macht. Wirklich toll.
Aber es ist eben auch, wie du sagst, durchaus verstörend. Es ist irritierend, diese Menschen zu sehen. Und was du gerade beschrieben hast, dieses Ensemble, in dem ihr alle irgendwie da tätig seid, das ist vielleicht etwas, was sich auch erinnert an Theaterarbeit. Also, dass man eben gemeinsam was macht. Dass sich da niemand nach vorn schiebt, sondern dass man so ein gemeinsam so ein Produkt herstellt. Wo steht jetzt in deiner doch sehr langen Filmografie, nämlich Fernsehen dazu, diese ja auch sehr merkwürdige, sehr unbestimmte Figur?
Ja, das ist immer, wie das immer so ist. Ne? Die letzte Figur ist immer die man steht. Ich hatte so ein bisschen Schiss, weil dieses Verwandeln und Kostüm und was machen wir hier und können wir da noch was machen, alles weggefallen ist. Diese Figur wird eher moderiert, auch die Geschichte. Ich bin eher Moderator. Ja, Knut Selmann, Moderator. Vorher hast du dich irgendwo im Dreck gewälzt und hast die Zunahmestimme verstellt, das gemacht, laut, bings. Der hat keine Amplituden, der flippt nicht aus. Irgendwann sagt eine Figur, du bist ein richtiges Arschloch und man muss ihm sogar Recht geben. Und dann bist du als Schauspieler, willst du ja auch geliebt werden und musst diesem Arschloch jetzt dein Gesicht geben. Und da hat sie mir Mut zugesprochen und sagt, ey, das ist so eine tolle Figur auch und sie hat ja auch Recht. Ich bin Teil des Ganzen. Hab mich sehr gefreut über den Film, weil er auch nicht so angestrengt daherkommt. Ziemlich so aus der Hüfte.
Und gleichzeitig verhandelt er eben die großen Themen, die ganz uns alle so beschäftigen gerade, nämlich wie unsere Städte kippen, wie sie gentrifiziert werden, wie wir Heimat auch verlieren. Auch das erzählt der Film, finde ich. Also was ist eigentlich so ein Haus für uns? In diesem Film Black Box, eine deiner letzten Arbeiten, es werden viele, viele weitere kommen. Das hoffe ich auf jeden Fall, bin mir ganz sicher. Ganz herzlichen Dank, Felix Kramer war bei uns.
Dankeschön, Knut. Danke.
Es ist gar nicht so lange her, dass uns hier in 12 Uhr mittags Wim Wenders die Ehre gegeben hat. In Cannes, da hat er sein Künstlerporträt Anselm vorgestellt, über Anselm Kiefer, den berühmten bildenden Künstler. Gedreht hatte Wim Wenders diesen Film in 3D mal wieder. Er ist ein Spezialist, finde ich, für das kluge 3D-Kino, wo er die Technik nutzt, um auch wirklich begreifbar zu machen, was schaffen diese Künstler und Künstlerinnen, die er porträtiert. Es war wirklich nicht das erste Mal. Immer wieder hat er es gemacht und immer wieder hat er gezeigt, dass er mit diesem Medium sehr, sehr kreativ umgehen kann. Jetzt gibt's im Splitter Verlag einen Comic, hochinteressant, der uns erklärt, wie, weshalb und vor allem wann Wim Wenders in 3D dreht. Der Titel dieses Comics ist Das Storyboard von Wim Wenders von Stéphane Lemardel. Hochinteressantes Werk, das wir Ihnen unbedingt vorstellen sollten. Deshalb hat Anke Lewicke sich diesen Comic auch angesehen und kann uns erstmal erklären, hallo Anke.
Hallo lieber Knut.
Wie es zu diesem Comic gekommen ist.
Naja, für die deutsche Ausgabe gibt es ein kleines Vorwort von Wim Wenders und da erklärt er eben, dass er mit Comics groß geworden sei und dass Comics doch eine gewisse Ähnlichkeit einfach zum Film haben. Also eine Geschichte muss auch in Bildern aufgelöst werden und jedes Bild braucht dann ja einen Rahmen. Machst du eine Nahaufnahme oder eine Nahzeichnung oder eine Totale? Und er sagt, da hätte er eigentlich schon die Grammatik des Filmemachens kennengelernt. Und es ist doch so, dass es beim Film häufig Storyboards gibt, also die zeichnerische Umsetzung eines Drehbuchs. Also wo sind die Figuren, die Kamera und so weiter. Und das macht Wim Wenders eigentlich nicht so gerne, so mit vorgefertigten Bildern schon ans Set zu gehen, weil er sich doch gerne mehr auf den Ort und dessen Gegenwart einlässt. Aber dann hat er doch in Kanada den Film gedreht, Everything Will Be Fine. Und bei minus 40 Grad zu drehen, da musst du doch alles logistisch ziemlich planen. Und da hat er eben den Storyboarder Stefan Limadel kennengelernt. Die beiden haben sich zusammengesetzt und haben natürlich das Storyboard gemacht, sind zu den Drehorten gefahren. Ja, und diesen Prozess hat er jetzt eben, dieser Limadel, in diesem Comic festgehalten. Und er bezeichnet es selbst als einen dokumentarischen, autobiografischen Comic.
Also der weiß ganz genau, wie Wim Wenders arbeitet, ist nah dran gewesen, hat mit ihm zusammengearbeitet, Anke. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass man wirklich etwas tiefer hineinschauen kann in die Arbeitsweise.
Ja, auf alle Fälle. Also du siehst das so alles so aus nächster Nähe. Mhm. Und also ich kann mich auch noch daran erinnern, als Wim Wenders jetzt in Cannes bei dir im Studio war, ging es ja auch um seinen in Japan gedrehten Film Perfect Day, wo ja die Grundlage die tollen öffentlichen Toiletten in Japan sind. Und da hat er dir ja auch erklärt, so dass Improvisation wichtig sei, dass er sich erstmal so auf diesen Ort einlässt. Und da geht es dann ganz viel in dem Comic drum. Also Paris, Texas war die erste Hälfte geschrieben. Und wenn die beiden von Harry Dean Stanton und Nastassja Kinski gespielten Figuren sich treffen, dann war es ein leeres Blatt. Also dann lässt er sich dann so drauf ein. Und dann finde ich es ganz schön, dass in dem Moment der Comic dann einfach so Szenen aus dem Film dann so Standfotos einblendet, damit du da nochmal so ein Gefühl für bekommst. Und weil du es eben in der Anmod gesagt hast, es geht natürlich unheimlich viel um 3D, wo Wim Wenders dann eben immer wieder in dem Comic sagt, das wird nur zu speziell Effekten genutzt, das sei langweilig, weil wir würden dreidimensional sehen. Und wenn man sich, wie er als Künstler, doch eine Wirklichkeit gestalten möchte oder sich der Wirklichkeit annähern möchte, da sei 3D doch perfekt. Und er macht dann auch so Parallelen eben zu Künstlern wie Vermeer zum Beispiel, der ja auch schon versucht hat, immer so Rundungen einzuarbeiten, damit seine Figuren auch eine Gestalt und Kontur bekommen. Also das wird dir alles erklärt. Und was dann ganz toll ist, du siehst dann eben auch das Storyboard, was entstanden ist. Also wie James Franco spielt ja da die Hauptrolle, wie der Mann eben morgens wach wird, wie er in dieses Auto geht, du spürst die Kälte und alles, das ist dann schwarz-weiß. Und wenn du das so siehst, dann hast du auf einmal den Film wieder so vor Augen.
Mhm. Genau, ein letztes Wort zur Person Wim Wenders, die ja auch in so einem Comic dann porträtiert werden kann. Wir kennen ihn ganz gut, wir haben ihn oft interviewt, aber wir haben ihn ja nie bei der Arbeit erlebt. Also bekommt man noch das mit, was so sein Stil ist, seine Haltung.
Ja, auf alle Fälle. Also er ist total ruhig gelassen und er hat irgendwie die Fähigkeit, seine Vision, also seine Idee zu einer Bildgestaltung mitzuteilen, sodass das alle schon mitbekommen. Aber er hat auch so eine natürliche Autorität. Also das, finde ich, bekommt man so schön mit, wenn sie eben sich so die Schauplätze, die Fischerhütten anschauen. Da sagt er, die ist zu klein. Hier müsste das Fenster nochmal geändert werden. Hier fällt schön das Licht durch. Hier ist der Kamin toll. Und das kriegen die Leute alles so mit und merken sich das. Und ich werde das dann, wenn gedreht wird, sicher alles perfekt vorfinden. Also das fand ich total bemerkenswert. Ja, und er lässt eben auch viel Zeit für Gespräche. Also in dem Comic werden viel Kaffee getrunken, viel Kekse gegessen. Und Wim Wenders erzählt viel aus seinem Leben und was er alles beim Filmemachen erlebt hat.
Also ein Blick in die Werkstatt und in das Leben von Wim Wenders auf eine ganz ungewöhnliche Weise, nämlich in einem Comic. Das Storyboard von Wim Wenders ist im Splitter Verlag erschienen und kostet 29,80 Euro. Anke Lewicke, ich danke dir. Danke, tschüss.
Ciao.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es gleich mit dem Weekender. Und in der kommenden Woche, das sage ich sehr gerne, sitzt hier eine wunderbare Kollegin und wird 12 Uhr mittags präsentieren. Das Ganze dann zweimal. Marion Brasch ist dann also die Moderatorin von 12 Uhr mittags. Ein schönes Wochenende und tschüss in einigen Wochen dann.